Hab gehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Hallo und herzlich willkommen zu Hab gehört. Wir sind zurück und ich freue mich schon wie wild auf die Episode, die wir heute aufnehmen. Wir sprechen heute über zwei herausragende Persönlichkeiten der deutschen Aufklärung. Gotthold Ephraim Lessing und Moses Mendelssohn. Meine Gesprächspartner sind dabei zwei Experten auf diesem Gebiet, nämlich Kurt Friedrich Berghahn und Manuel Zink. Besonders passend ist dieses Thema, weil der Kulturstadtverein Wolfenbüttel die Jahre 2024 und 2025 zu Themenjahren erklärt hat, die unter dem Motto Mendelssohn trifft Lessing in Wolfenbüttel stehen. Bevor wir jetzt gleich mit dem Gespräch anfangen, kommen hier noch ein paar Hintergrundinformationen zu Kurt Berghahn und Manuel Zink. Kurt Friedrich Berghahn studierte Germanistik und Anglistik an der TU Berlin und wurde 1999 mit einer Arbeit über das Spätwerk Moses Mendelssohns promoviert. Er habilitierte sich 2009 mit einer Studie über Autonomie in der Literatur und Kultur um 1800. Berghahn ist Professor für neuere deutsche Literatur an der TU Braunschweig sowie Präsident der Lessing-Akademie und Präsident des Israel-Jakobson-Netzwerks. Manuel Zink studierte Germanistik, Philosophie und neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover und wurde 2019 mit einer Arbeit über den Braunschweiger Theaterdirektor August Klingemann promoviert. Bis 2023 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Leibniz-Universität Hannover und seit 2021 ist er Geschäftsführer der Lessing-Akademie Wolfenbüttel. Hallo Kurt, hallo Manuel, schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Die beiden, also Lessing und Mendelssohn, begegneten sich erstmals im Jahre 1754, als junge Männer von 25 Jahren. Könnt ihr kurz beschreiben, wie ihr Weg sich bis dahin gestaltete? Also was ist davor passiert? Wie wuchs Mendelssohn auf? Wie wuchs Lessing auf?
Vielleicht fange ich mit Mendelssohn an. Der hat eine erwartbare rabbinische Laufbahn eingeschlagen, galt als hochbegabt, als sprachbegabt, ist sehr jung, mit 14 Jahren alleine nach Berlin gekommen, mit dem Ziel, dort seine Tora-Studien fortzusetzen und sich weiter rabbinisch auszubilden. Und hat dann einen anderen Weg genommen. War Berlin schon in den 1740er Jahren ein Hotspot der Haskalah, also der jüdischen Aufklärung, die wir allgemein mit Mendelssohn identifizieren. Aber es gibt Vorläufer. Ein berühmter Arzt, Aaron Gumperz, war in Berlin. Und Mendelssohn hat offensichtlich von ihm vermittelt bekommen, diese Idee, sich europäische Bildung anzueignen, Sprachen anzueignen, Lektüre zu betreiben. Und das in sehr, sehr intensiver Form. Und er ist gewissermaßen seinem theologischen vorbestimmten Weg entlaufen, als er Lessing trifft.
Ich habe jetzt schon ganz, ganz viele Fragen zu Dingen, die du so untergebracht hast in deiner Antwort, aber vielleicht gehen wir erstmal zu Lessing. Manuel.
Ja, Lessing ist ja in Kamenz geboren und dort in dem Pfarrhaus sozusagen. Sein Vater hatte die höchste Position der Stadtkirche in Kamenz inne. Und Lessing sollte eben auch diese Laufbahn einschlagen. Er ist dann dort zur Schule gegangen und hat sich sozusagen als Bücherwurm in die Gelehrtenwelt schon früh eingelesen, wurde dann auch mehr oder weniger als Genie gleich erkannt und ist über ein Stipendium dann nach Meißen gekommen, dort auf die höhere Schule, die er dann auch frühzeitig verlassen hat, um dann in Leipzig studieren zu gehen. Und die theologische Laufbahn hat er dann aber nicht eingeschlagen, sondern hat sich mit der Schauspielgesellschaft in Leipzig sozusagen eher beschäftigt. Und es gab auch immer wieder natürlich dann Zwistigkeiten zwischen ihm und seinen Eltern. Aber im Gegensatz eben zu Mendelssohns Laufbahn ist die von Lessing vielleicht eher erwartbar gewesen zu dieser Zeit.
Auch wenn es diesen Gegensatz gibt, sind ja auch schon ganz viele Parallelen zwischen den beiden jetzt aufgetaucht. Erstmal die Neigung zur Literatur. Beide scheinen hochbegabt gewesen zu sein oder sehr begabt, ja. Beide schlagen nicht den ganz ursprünglichen oder ursprünglich für sie geplanten Weg ein. Wie lief denn die erste Begegnung zwischen den beiden ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es dazu Aufzeichnungen?
Es gibt nur Erinnerungen daran und die sind eigentlich vage. Es war im Garten von Friedrich Nicolai, 1754.
Wer war Nicolai?
Friedrich Nicolai, sorry, ja, natürlich einer der ganz großen Verleger, auch Autoren des 18. Jahrhunderts, etwas jünger als die beiden. Lessing und Mendelssohn sind ja beide Jahrgang 1729, Nicolai ist Jahrgang 1733, hat damals als Verleger gearbeitet, wusste aber doch nicht, dass er dann irgendwann den großen Verlag, den sein Bruder dann noch leitete, überhaupt übernehmen muss. Er wollte eigentlich Autor werden, Schöngeist, und hat die beiden eingeladen, miteinander tatsächlich programmatisch bekannt gemacht, und zwar an einem Zeitpunkt, der für beide krisenhaft war. Beide wollten woanders hin und beide, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch drauf, haben sich in idealer Weise ergänzt. Aber wie es ganz genau war, wissen wir nicht.
Und die Erinnerungen sind von Nicolai oder von Lessing und Mendelssohn?
Puh, im Brief von Lessing taucht es auf und Nicolai erinnert sich in einem Nachruf dran.
Okay, und es wird ja immer sehr von der Freundschaft der beiden gesprochen, wenn nicht gar geschwärmt. Wie ist denn diese Freundschaft entstanden? Wissen wir dazu mehr nach dieser Begegnung im Garten von Nicolai?
Das ist auch eher eigentlich im Dunkeln, obwohl sich natürlich eine Freundschaft entwickelt hat. Das merkt man dann auch in dem Briefwechsel über die Jahrzehnte hinweg. Es gibt auch verschiedene Anekdoten, dass die sich beim Schachspielen irgendwie dann auch begegnet sind. Die haben auch in Berlin dann nicht entfernt voneinander gewohnt. Es könnte auch sein, dass die sich in irgendwelchen Lesezirkeln, wie auch die bei Nicolai im Garten stattgefunden haben, getroffen haben und sind höchstwahrscheinlich über diese intellektuelle Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen. Lessing war zu der Zeit auch schon als Kritiker tätig und hat auch Mendelssohn dann später eingespannt für diese Tätigkeit, mit Nicolai in Kontakt gebracht sozusagen. Und es könnte sein, dass es eben über diese sozusagen Schiene lief, dass die beiden sich kennengelernt haben und dann auch eine Freundschaft daraus entstanden ist, die vor allem über diese publizistische Tätigkeit ja nachvollziehbar ist vielleicht.
Und ist dieser intellektuelle Austausch der Kern dieser Freundschaft? Was ist Freundschaft im 18. Jahrhundert? Kann ich mir das so vorstellen wie heute mit einer innigen gegenseitigen Zuneigung oder war das vielleicht doch etwas Förmlicheres eher?
Ja, eigentlich nicht. Also das 18. Jahrhundert gilt ja so als das Jahrhundert, in dem Freundschaft wirklich theoretisch durchdacht und konzeptualisiert, aber auch gelebt wird. Also berühmtes Gleim mit diesem Freundschaftstempel, der versucht, eine literarische, weitgehend über Briefe vermittelte Freundschaft mit der gesamten Gelehrten- oder literarischen Republik zu haben. Das ist ein hoher Wert. Und in diesem konkreten Fall müssen wir auch sagen, das hat offenbar was mit spontaner, unmittelbarer Sympathie zu tun. Also die haben sich ja auch beide ergänzt. Und das haben sie beide auch offenbar sofort erkannt. Der eine, Mendelssohn, philosophisch und also auch Theorie, im Hinsicht auf Theorie, sattelfester als Lessing. Der andere als Dichter unterwegs, der aber in einem krisenhaften Moment in den Gegenwartsarbeiten, in den journalistischen Tätigkeiten und so weiter zu ertrinken droht. Und die haben also sehr früh erkannt, dass sie sich ergänzen. Und jetzt muss man das den Elefanten im Raum auch benennen. Und das offenbar der konfessionelle Unterschied, der eine ist Jude und der andere ist Protestant, Christ, keine Rolle spielt. Und auch in der Kommunikation zwischen den beiden, soweit sie uns einsichtig ist, also soweit sie uns bekannt ist in Briefen, keine Rolle gespielt hat, sondern auf Augenhöhe einen Freundschaftsaustausch, eine gemeinsame Autorschaft und auch ein durchaus kritisch mit dem anderen und seinem Denken umgehen stattgefunden hat, von Anfang an und bis ans Ende.
Vielleicht darf ich da noch hinzufügen, dass auch zu der Zeit, als die beiden sich kennengelernt haben, die Strömung, die man Empfindsamkeit nennt, populär war und die sicherlich auch einen Unterschied ausmacht zu Freundschaften vielleicht heute, dass man vor allem im Gegensatz zur höfischen Welt nicht verstellt sein wollte und eben ganz nah, man hat sich Tagebücher vorgelesen oder eben Briefe vorgelesen und so weiter. Und das ist schon auch ein Unterschied eben zu Freundschaften, die man sich vielleicht heute beschreiben würde. Auf der anderen Seite muss man eben dann auch sagen, dass gerade Lessing und Mendelssohn eben Intellektuelle waren, die sich eben von diesem Empfindsamen auch in gewisser Weise abgegrenzt haben und sozusagen dann vielleicht auch irgendwie so Verbindungspunkte gerade darin gesehen haben, dass sie diese Strömung eher kritisch betrachtet haben.
Was waren denn die Themen, die Sie vielleicht am meisten vereint oder die Ihr wissenschaftliches oder intellektuelles Interesse am meisten angeregt haben? Worüber haben Sie gesprochen?
Also ich würde vielleicht sogar sagen, dass es auch dieser konfessionelle Unterschied war. Lessing hatte, bevor er nach Berlin kam, sein Lustspiel Die Juden geschrieben und sich schon sehr stark mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und es ist anzunehmen, dass Mendelssohn das natürlich kannte, durch die Gespräche eben in den verschiedenen Clubs und Gesellschaften und dass da schon ein gewisser Austausch sozusagen stattgefunden hat, ohne dass die sich beide eigentlich kennengelernt oder gekannt haben, dass die schon so auf derselben Wellenlänge sozusagen gedacht haben und dann dadurch sicherlich auch schnell irgendwie ins Gespräch gekommen sind.
Kurt, du hast gerade gesagt, das Jüdischsein oder das Christsein beziehungsweise die Konfession an sich hat eigentlich keine Rolle gespielt oder der Unterschied zwischen den beiden als Menschen hat keine Rolle gespielt. Du sagst, dass die Konfession oder dieser Unterschied auch eines der großen Themen in der Freundschaft waren. Wie sind die beiden damit umgegangen, mit dem Jüdischsein Mendelssohns, vielleicht auch mit dem Thema Antisemitismus? Was gab es da für Auseinandersetzungen?
Also ich präzisiere mich nochmal, das Spiel zwischen Lessing und Mendelssohn wird das nicht erörtert. In den Briefen wird das nicht erörtert. Das ist natürlich im Raum und das ist natürlich sozusagen auch einer der Gründe, warum eine Reihe von Themen, die die beiden bedienen, sozusagen das beinhaltet. Das kulminiert nachher im Nathan, aber auch in anderen Vorstellungen in der späten Autorschaft von Lessing und in der späten Autorschaft dann auch von Moses Mendelssohn. Der überlebt Lessing um 5 Jahre, der stirbt 1786, Lessing 1781. Und in diesen letzten Schriften von Mendelssohn spielt Lessing eine sehr, sehr große Rolle. Das sind nochmal Schriften, die wirklich versuchen, die Deutungshoheit über das Denken und das Schreiben des Freundes an sich zu reißen. Und vielleicht kann man sagen, das ist ja eine lange Freundschaft, 27 Jahre vom Kennenlernen bis zu Lessings Tod. Und die Themen sind alle großen Themen der beiden, mehr oder weniger. Einige, sagen wir mal, innerjüdische Themen von Mendelssohn ausgeklammert, ist es die Theorie des Dramas, die Theorie der Leidenschaften, Psychologie und Literatur, neue Formen der Kritik, das Denken in geschichtlichen Formen und in literarischen Gattungen und. Also das spielt alles eine Rolle. Das wird alles zu irgendeinem Zeitpunkt aufgegriffen und durchdacht. Und zwar auch nicht immer konsensuell durchdacht, sondern durchaus streitlustig. Also es ist eine echte Freundschaft, die das auch aushält, dass die nicht einer Meinung sind. Und dass der eine dem anderen auch sagen kann, ich habe etwas geschrieben, das ist explizit nicht für dich geschrieben und wird dich auch ärgern, sagt Lessing an einer Stelle. Das ist eben die Größe dieser Freundschaft. Dass es tatsächlich ein Vierteljahrhundert produktiv geworden ist und sich nicht in diesen, Manuel hat ja schon zu Recht dann doch auch eine Grenze gemacht zwischen diesem Empfindsamkeitskult, der einem auch schnell auf die Nerven gehen kann, und dem, was die beiden machen, was wirklich tatsächlich eine produktive, torsionsreiche Arbeit am Denken ist.
Und das lässt sich anhand der Briefwechsel nachvollziehen? Geben die da einen richtigen Einblick? Kann man da so ein bisschen nachempfinden, was zwischen ihnen passiert ist?
Das ist also in den Briefen drin, die großen Themen tauchen auf und an bestimmten Punkten auch die Dissonanzen. Und ganz am Ende immer von Lessing her gedacht, der eben, wie gesagt, 81 stirbt, Anfang 81, auch von den Themen, die über die man noch nicht übereingekommen ist und die man eigentlich nochmal gemeinsam müsste besprechen. Von da aus kann man das schon sehen. Na, und natürlich vor allen Dingen, das muss man ja auch sagen, haben die beiden in der Anfangszeit dieser Freundschaft, als die auch vom Ort her in Berlin waren beide, auch gemeinsam geschrieben, also Co-Autorschaft gepflegt. Es gibt einen philosophischen Text, Pope, ein Metaphysiker, scharfe Polemik gegen die Berliner Akademie der Wissenschaften, der tatsächlich in Co-Autorschaft entstanden ist. Und es gibt ein zentrales Dokument der deutschen Dramengeschichte, den sogenannten Briefwechsel über das Trauerspiel. Das ist tatsächlich ein Briefwechsel, in dem Mendelssohn und Lessing, aber auch Nicolai über Briefe etwas zur Theorie des Dramas und zur Wirkungsweise des Dramas beitragen.
Ich mag es immer so gerne, mich Menschen wie Lessing und Mendelssohn, also so großen Figuren, darüber zu nähern, dass ich mir vorstelle, wie sie so von Tag zu Tag gelebt haben, was sie so gemacht haben. Wenn du Co-Autorschaft ansprichst, das ist ja heutzutage hauptsächlich über E-Mails und über das gegenseitige Hin- und Herschicken von Dokumenten, saßen die beiden dann in einem Zimmer in Berlin und haben geschrieben und das dann veröffentlicht?
Keine Ahnung.
Also zumindest gibt es Stellen in den Briefen, wo Mendelssohn Lessing in den Garten einlädt, den er tatsächlich dann auch extra anmietet. Über die Briefe kann man zumindest aber feststellen, dass die sich gegenseitig eben, du hattest das gesagt, ergänzt haben, kritisiert haben. Lessing stellt immer wieder Fragen, wie Mendelssohn irgendwas aus einer philosophischen Perspektive sieht, und umgedreht macht Mendelssohn das dann in Bezug auf das Literarische. Aber sie geben sich auch Tipps für neuere Übersetzungsprojekte zum Beispiel. Also es ist schon auch irgendwie ein flüssiges Gespräch in den Briefen, und man kann schon annehmen, dass das eben auch dann vor Ort in Berlin geschehen ist. Muss dann aber eben auch vielleicht noch mitdenken, dass Lessing eben auch irgendwie so eine fahrige Persönlichkeit, wuschig irgendwie war und eben auch viel unterwegs war und dann aber auch beruflich dann nach Breslau gegangen ist und später dann ja Hamburg und Wolfenbüttel, wo eben dann eine viel größere Distanz natürlich auch auf diese Freundschaft eingewirkt hat.
In Wolfenbüttel, wo man auch sein Haus besuchen kann und so weiter. Ein kleiner Tipp am Rande. Gab es denn auch mal handfesten Streit zwischen den beiden?
Nein, in dem Sinne, wie wir Streit verstehen, nicht. Also nicht Meinungsgleichheit, auf jeden Fall.
Die beiden gelten ja jeder auf seine Weise als Väter der Aufklärung. Lessing als ja, Vater der Aufklärung, kann man das so sagen, Manuel Kort? Wollt ihr mich verbessern? Und Mendelssohn als Vater der Haskala, der jüdischen Aufklärung?
Nee, ich würde sagen, also dazu sind beide Strömungen schon ein bisschen älter. Also die sind halt drin, und in der deutschen Geistgeschichte macht man ja meistens sozusagen den Cut, also das Ende der Aufklärung setzt man auf das Erscheinen der ersten der drei großen Kritiken von Kant und sagt, also 1781 ist so ein Vorschlag, den man gut vertreten kann, dass man sagt, also sozusagen die Kernaufklärung ist da vorbei, auch wenn aufklärerisches Denken dann natürlich nicht vorbei ist. Und die jüdische Aufklärung ist tatsächlich auch eine Strömung, die sich lange vorbereitet. Wie gesagt, es gibt Lessings Komödie Die Juden, ein Stück gegen Vorurteile. Manuel hat das ganz zu Recht schon hier erwähnt. 1749 verfertigt, schreibt Lessing drüber. Da kennt er Mendelssohn noch gar nicht, und da kennt ihr aber schon einen der Vertreter der Haskala, nämlich den Arzt Gumperz in Berlin. Und der ist deutlich älter als Mendelssohn. Also Mendelssohns Autorschaft beginnt Mitte der 50er Jahre erst.
Jetzt haben wir schon mit den Begriffen um uns geworfen. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz die Grundgedanken der Aufklärung oder auf jeden Fall bitte der Haskala darlegen für alle, denen das noch nicht so viel sagt.
Naja, man könnte natürlich jetzt die berühmte Kant-Formulierung hier nehmen, dass eben Aufklärung der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ist. Aber man kann es vielleicht auch so beschreiben, dass eben Aufklärung so eine Art auch Fortschrittsoptimismus ist, der über Leibnizens Theodizee auch irgendwie zum Ausdruck gebracht wird. Beide, Mendelssohn und Lessing, haben sich viel eben mit dieser Theodizee auch auseinandergesetzt. Es ist aber auch dann wiederum ein Gedanke, in dem eben das rationale Denken im Vordergrund, im Fokus steht, die Welt eben sozusagen zu durchdenken, Licht ins Dunkel zu bringen aus wissenschaftlicher Sicht. Christian Wolff, einer der bekanntesten Philosophen, der übrigens in dem Jahr stirbt, als die beiden sich kennenlernen, das könnte auch nochmal so ein Fingerzeig sein, wie die beiden sich irgendwie in den ersten Gesprächen kennengelernt haben, womit sie sich auseinandergesetzt haben. Der stand auch eben mit seiner Systematik, mit seiner philosophischen Systematik im Vordergrund. Und ich würde aber letztlich dann auch nochmal das unterstützen, was du gerade gesagt hast, Kurt, dass es eben nicht die eine Aufklärung gibt. Also es gibt eben da verschiedene Perspektiven, die dieses ganze Themenspektrum, was die Aufklärung überhaupt ist, eben aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Und die Haskala?
Ja, die Haskala ist sozusagen, so der Begriff, also erleuchten, aufleuchten, aufhellen, ist anders als das Wort Aufklärung ein Begriff, der im Hebräischen ein alter Begriff ist und der gewissermaßen ganz bewusst gewählt wird, programmatisch in den 1770er Jahren. Und das ist gewissermaßen eine Aufklärung, die zwei Ziele hat. Einmal, dass die europäischen Juden, also es geht erstmal los mit den Juden in Preußen, in Berlin und in den österreichischen Kronlanden, an die europäische Aufklärung, an das moderne europäische Denken herangeführt werden. Und das zweite ist Reform nach innen, also Modernisierung des Judentums durch ein philologisches Programm, durch ein quellenkritisches Programm, also reines Hebräisch und Hochdeutsch im Falle Mendelssohns, und die Abschaffung und auch tatsächlich Ausklammerung des Westjüdischen, also des damals sogenannten Judendeutsch, aus dem jüdischen Alltag. Das war das Ziel, das hat nicht funktioniert, aber das war eines der Ziele von Mendelssohn und die Heranführung seiner Glaubensgenossinnen und Glaubensgenossen an das europäische Denken. Für diesen Zweck hat Mendelssohn als sehr junger Mann, 1750, da kannte er Lessing noch lange nicht, eine Zeitschrift selbst gemacht, gegründet, selbst geschrieben, Kohelet Musar, den Prediger der Moral, und der übersetzt Bruchstücke europäischer Dichtung, also wirklich auch zeitgenössischer Dichtung und traditioneller rabbinischer Weisheit in ein Hochdeutsch, beziehungsweise in ein Hochhebräisch, ins Hochhebräisch, und versucht sozusagen das Medium der europäischen Aufklärung, die moralische Wochenschrift, jetzt auch für Jüdinnen und Juden tatsächlich auch verfügbar zu machen. Also tatsächlich ein Heranführungsprogramm. Und die zeitliche Eingrenzung ist eine ganz andere. Also es geht etwa in den 1750er Jahren los, 40er, 50er Jahren. Dann kommt Mendelssohn, der ohne Frage die große Symbolfigur der Haskala ist und ohne den man das auch nicht versteht. Und dann kommt die große Breitenwirkung eigentlich erst im 19. Jahrhundert. Also das in seiner großen Darstellung der Haskala zeigt der israelische Historiker Shmuel Feiner, dass im Grunde um 1900, 1905 tatsächlich erst die Zäsur ist, mit der das, was man als Haskala beschreiben kann, endet. Also eine ganz andere Periodisierung, als wir das im Falle der europäischen oder auch der deutschen Aufklärung haben.
Welche Krisen gab es zwischen den beiden?
Ja, man könnte da berichten von einer Krise, die eher Mendelssohn betraf. Da hat der Gelehrte Lavater aus der Schweiz eben in einem öffentlichen Brief Mendelssohn aufgefordert zu konvertieren, was Mendelssohn natürlich ablehnen musste. Und das war aber auch gerade in der Zeit, in der Lessing hochverschuldet in Hamburg nach einer neuen Stelle gesucht hat, die er dann ja in Wolfenbüttel gefunden hat. Und sich auch so ein bisschen auch rausgehalten hat aus diesem Streit. Und auch wenn es da jetzt keine Dokumente gibt, kann man sich natürlich vorstellen, dass das eben gerade für Mendelssohn eine große Krise gewesen ist, sich da öffentlich denunziert zu sehen. Und wie äußert man sich dazu?
Wie ist Lessing damit umgegangen?
Da gibt es keine wirklichen Anhaltspunkte in den Briefen. Das kann man eher so aus dem Umfeld rekonstruieren, wie Lessing damit umgegangen ist. Man weiß eben nur, dass er sich da nicht direkt eingeschaltet hat und es auch keine spezifischen Äußerungen dazu gab.
Im Nachhinein ist das natürlich im Nathan vorhanden. Also da ist sozusagen die Lavater-Figur eingeschrieben in diese negativen Figuren des Dramas, die sozusagen auf Religionseindeutigkeit, auf Konfessionswechsel und so weiter abziehen. Und Lessing hat's, wie gesagt, hat Manuel gesagt, eher passiv wahrgenommen. Das war ein großes Thema, zu dem sich Mendelssohn direkt nicht äußern konnte. Wir kennen es aus Briefen, die er zum Beispiel mit dem Erbprinzen in Braunschweig, Wolfenbüttel, gewechselt hat, der ein sehr aufgeklärter Herrscher war und sehr offen in seinem Briefverkehr. Und wir kennen es aus den späten Schriften Mendelssohns über die Frage, was ist Judentum? Wie kann man an einer Religion festhalten, die gewissermaßen partikular und nur die Nation, wie es damals hieß, der Juden angeht, angesichts der Universalismusansprüche der europäischen Aufklärung? Und wie kann man das überhaupt gewissermaßen gesellschaftlich ausmendeln? Also im Grunde sehr, sehr aktuelle...
Ausmendeln,
ja, das ist von Gregor Mendel. Ne? Angesichts, also sehr aktuelle eigentlich Überlegungen über pluralistische Gesellschaften, über die Rolle von Religion und Öffentlichkeit. Und das ist gewissermaßen Mendelssohns Erbschaft, was die Haskala direkt angeht und die Gesellschaftstheorie im 18. Jahrhundert, die Lessing so nicht mehr mitbekommen hat, weil er 81 gestorben ist. 83 erscheint Mendelssohns großes Jerusalem-Buch, wo es um die Frage geht, was heißt eigentlich Judentum? Wie sieht das ideale Judentum aus? Wie sieht eine Gesellschaft aus, in der es mehrere Religionen gibt und alle miteinander umgehen können? Das sind eben Themen, die in Mendelssohn lange gearbeitet haben. Und in der Tat, Lessing ist da zurückhaltend, aber im Fragmentenstreit und vor allen Dingen im Nathan, da bekennt er sich doch ganz deutlich zu Mendelssohn, und zwar über die Dramenfiguren des Stücks.
Mythen und Gerüchte.
Ich habe ja schon häufig gehört, Moses Mendelssohn sei das Vorbild für Lessings Nathan gewesen. Stimmt das?
Jein. Natürlich ist die Figur in irgendeiner Weise, und das muss ja auch so sein, von Lessings großem Freund geprägt. Es ist eine ungebrochen positive Figur, ja, die wie alles, was bei Lessing eine große Figur ausmacht, natürlich auch Fehler hat und deren Kern mit dem zusammenstimmt, was Mendelssohn in den letzten 10, 15 Jahren seines Lebens über Judentum und Christentum und das Miteinander der beiden gedacht hat. Nein, wenn es um spezifische Details geht, weil dafür ist die Figur tatsächlich fiktiv zu dicht gemacht, zu sehr aus unterschiedlichen Vorbildern zusammengedacht und natürlich vor allen Dingen auch mit den Meinungen, die sie äußert, ist sie nicht deckungsgleich mit Moses Mendelssohn. Aber ja, die Figur ist auf ihn hingeschrieben und ohne Mendelssohn gäbe es diese Figur mit Sicherheit nicht auf der Bühne.
Ach so. Aha.
Wenn ich hier beim Thema Nathan, wenn wir gerade mal dabei sind, einen kleinen Einschub machen darf. Die HAB hat sich in diesem Jahr dem Leitgedanken, es genügt ein Mensch zu heißen, aus Nathan der Weise verschrieben. Passend dazu wird es im November diverse Veranstaltungen geben. Das werden Lesungen sein, ein Konzert, bei dem übrigens unter anderem auch Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, also dem Enkel von Moses Mendelssohn, gespielt werden. Nathan der Weise wird auch gelesen und vieles mehr. Das ist aktuell alles noch in der Mache, aber man darf schon gespannt sein. Und wir laden Sie, liebe ZuhörerInnen, natürlich herzlich ein, dabei zu sein. Alle weiterführenden Infos dazu gibt es in den Shownotes. Aber zurück zu Nathan. Ist denn bekannt, wie Mendelssohn das so fand? Gibt es Nachweise über seine Rezeption des Nathan?
Ja, er hat es in einem Brief und dann nochmal in einem berühmten Vorwort der späteren 80er Jahre als den Schwanengesang, als das reinste Testament des Lessingschen Denkens bezeichnet und euphorisch gelobt. Also die Lösung.
Wow.
Naja, weil Lessing stellt ja in den sozusagen drei Modelle nebeneinander, die nicht deckungsgleich sind. Einmal die Vorstellung Religion, also jetzt geht es um religiöse Differenz. Religion hat einen historischen Index und die Religionen lösen sich miteinander ab. Und zwar in einer Schrift, die heißt Die Erziehung des Menschengeschlechts. Und in der Logik ist das Judentum passend für eine Frühzeit der menschlichen Entwicklung, aber irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Das musste Mendelssohn natürlich ablehnen. Und wir können auch darüber spekulieren, ob das eine Schrift ist, die sozusagen ein Versuchsballon war von Lessing, der zu Widerspruch reizen sollte. Dann im Nathan, wo es heißt, pragmatische Toleranz, bleib mal da, wo du groß geworden bist und zeig implizit durch dein Handeln, durch dein Verhalten, durch deinen Umgang mit den anderen Menschen, ob deine Religion einen moralischen Kern hat oder nicht. Du musst es selber beweisen. Du kannst es nicht einfach nur beschwören, sondern du musst es in deinem Leben umsetzen. Und dort wird ja die Idee von Konversion radikal abgelehnt. Sozusagen, man bleibt bei der Religion seiner Väter, weil man über die Wahrheit von Religion sowieso nicht entscheiden kann. Also die Trennung zwischen Wissen und Glauben wird da gemacht. Und dann nochmal in einem ganz anderen Kontext spielt es am Rande eine Rolle in einer Schrift, die heißt Ernst und Falk. Und da geht es um die Frage, ob die Wahrheit überhaupt für den Menschen so geeignet ist und wie wahrheitsfähig der Mensch ist. Also das wird dann nochmal sozusagen auf eine experimentelle Ebene gehoben. Und für Mendelssohn ist eben der Nathan wichtig. Und das ist tatsächlich sozusagen das Testament, auf das er sich selber als Denker auch beruft etwas später.
Welche offenen Forschungsfragen gibt es denn zu dem Thema Mendelssohn und Lessing? Oder verratet ihr das nicht, weil ihr schnell die Bücher schreiben wollt? Beziehungsweise welche Bücher würdet ihr schreiben, wenn ihr die Zeit dazu hättet?
Also vielleicht kann man da ansetzen, zumindest aus einer wissenschaftlichen Sicht, dass natürlich auch die deutsch-jüdische Freundschaft sozusagen zwischen Lessing und Mendelssohn selbst zum Mythos geworden ist. Und da gibt es auch schon Forschung drüber, dass man das so ein bisschen auch differenzierter betrachtet. Und das ist auch im Hinblick darauf interessant, denn die beiden haben sich ja sozusagen in dieser publizistischen Gelehrtenwelt bewegt. Was ist eigentlich davon auch inszeniert gewesen? Kurt hatte gerade die Erziehung des Menschengeschlechts schon angesprochen, die ja auch innerhalb des Fragmentenstreits erschienen ist, in dem sich Lessing eben ganz vieler verschiedener publizistischer Strategien bedient hat. Und da wäre es, glaube ich, interessant, das eben auch aufzuarbeiten und auch wichtig natürlich, gerade im Hinblick, was auch so in Deutschland los ist, dass man dieses Feld deutsch-jüdische Freundschaften, nicht nur vielleicht auch im 18. Jahrhundert, aber dass man das nochmal genau an den Blick nimmt.
Mhm. Kurt, hast du was in Planung?
Ich nehme das, den Ball mal auf von Manuel. Also diese Wirkungsgeschichte, dieser ja wirklich bedeutenden und, das muss man ja sagen, in Europa ganz und gar einzigartigen Freundschaft zwischen einem Juden und einem Christen auf Augenhöhe und bei intellektueller Gleichwertigkeit und trotzdem Unterschiedlichkeit, ist natürlich schnell mythisiert worden und sozusagen auch inszeniert, reinszeniert worden in deutsch-jüdischen Freundschaften, hat Widerspruch hervorgerufen, unter anderem von Gershom Scholem und gleichzeitig auch versucht, sozusagen, man hat versucht, daran anzuknüpfen. André Michaelis König hat im letzten Jahr im Winterverlag ein bedeutendes Buch über diese Geschichte deutsch-jüdischer Freundschaften, ausgehend von Mendelssohn und Lessing, geschrieben. Und ja, ich versuche in den nächsten Jahren ein Buch über diesen gemeinsamen Denkweg der beiden, also wirklich an Themen orientiert. Was wird gedacht? Wie wird das gemacht? Wo sind Konfliktfelder zu schreiben, der hoffentlich 2028 irgendwie auf dem Markt aufschlägt? Also wo ich dann nochmal verschiedene eigene Ideen auch zeigen möchte, die in diesem Freundschaftsbund oder dieser Freundschaft, in dieser Produktionsfreundschaft aufploppen und diskutiert werden.
Da bin ich ja gespannt. Sobald der Titel zu haben ist, verlinken wir den natürlich nachträglich dann 2028 noch in unseren Shownotes.
Ganz genau.
Ich danke euch für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, danke ich wie immer für Ihre Aufmerksamkeit. In unseren Shownotes finden Sie viele weiterführende Links, unter anderem zum Programm des Themenjahrs Mendelssohn trifft Lessing in Wolfenbüttel, aber natürlich auch zu den Veranstaltungen der HAB zum Thema Es genügt ein Mensch zu heißen, sowie zu unserem Blog, dem Hub-Blog, unserem Newsletter und so weiter. Es gibt viel Spannendes zu entdecken, schauen Sie doch gerne mal vorbei. Ich freue mich auf die nächste Episode. Hab gehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Aufnahme und Postproduktion Landesmusikakademie Niedersachsen. Redaktion Marie Adler. Sounddesign, Klingebiel Creative.